Franz Schubert. Die Liebe liebt das Wandern. Eine Hörbiografie von Jörg Hanstein.
Viertes Kapitel: Störrisches Benehmen.
Hier, du Verräter des Vaterlandes!
Mit diesen Worten hebt der Attentäter den Dolch und stößt ihn seinem Opfer ins Herz.
Der Verräter ist gefallen. Das Vaterland gerettet. Es lebe Teutonia!
Im März 1819 ermordet der Student und Burschenschaftler Karl Ludwig Sand den konservativen Erfolgsautor August von Kotzebue. Die Tat eines Wirrkopfes wird zum Fanal einer ganzen Epoche. Wo immer nun Freiheit und die deutsche Einheit gefordert werden, ja nur Mitbestimmung und eine Verfassung, wittern die Herrschenden Aufruhr und Revolution. Es beginnt eine Spirale von Angst und Hass.
Die Ausbrüche des bösen Geistes im Ausland gebieten uns Sorge zu tragen, damit unser Staat von den Gräueln des politischen Fanatismus verschont bleibt.
Josef Graf Sedlnitzky ist Polizeipräsident in Wien und Spezialist für Zensur und Bespitzelung, also der wichtigste Mann von Fürst Metternich, dem die Verfolgung der sogenannten Demagogen besonders am Herzen liegt. Auch für Schuberts Freunde wird es jetzt ungemütlich in Wien. Johann Meyerhofers einziger Lebensunterhalt ist eine Stelle beim Kaiserlich-Königlichen Bücherrevisionsamt, zu Deutsch, er arbeitet für die Zensur. Dabei ist er ein glühender Idealist und hasst das Regime, das jeden freien Gedanken im Keim erstickt. Eigentlich führt Meyerhofer ein zerrissenes Leben. Er dichtet für Freiheit und Menschlichkeit und ist zugleich ein Rädchen in der Maschinerie des Grafen Sedlnitzky. Franz Schubert hat nun nach seinem Aufenthalt in Ungarn endgültig genug vom Schuldienst. Obwohl, sein Vater hat schon einen Antrag zur Wiederanstellung aufgesetzt. Er hat nun eine noch größere Schule in der Vorstadt Rossau und benötigt dringend Arbeitskräfte.
Unterzeichneter bittet daher gehorsamst seinen Sohn Franz Schubert, der zur Ausbildung seiner von Sachkennern anerkannten Kunsttalente seit einem Jahr den Schuldienst mit Erlaubnis unterbrach, neuerdings als sechsten Gehilfen an seiner Schule zu bestätigen.
Abgeschickt wurde das Gesuch jedoch nicht. Es ist nur ein Fetzen davon erhalten. Hat es Streit gegeben zwischen Vater und Sohn? Wurde es absichtlich zerrissen? Mysteriös. Jedenfalls zieht Franz Schubert Junior nicht wieder zu Hause ein.
Ich wohne in der Wipplinger Straße bei Meyerhofer.
Oder soll man sagen, er haust? Meyerhofer hat selbst nur ein Zimmer zur Untermiete und er kann sich nicht gerade das Beste leisten. 2 Jahre leben die beiden nun in dem schmalen, dunklen Zimmer. Für Meyerhofer ist Schubert ein Lichtblick. Ja, er hat das Gefühl, seine Musik könne das drückende politische Klima beeinflussen.
Die Nebel der Gegenwart, die etwas bleiern ist, wollen sich unter seinen Melodien heben.
Zumindest funktionieren die Melodien als Mittel gegen die Depressionen, die seine zerrissene Seele quälen. In einem Gedicht über Meyerhofer heißt es:
Nur Musik konnte ihn bisweilen aus der stumpfen Starrheit lösen. Und bei seines Schuberts Liedern, da verklärte sich sein Wesen.
Und wenn Schubert am Klavier fantasiert, erwacht sogar Meyerhofers kritischer Geist, den er bei seiner Arbeit abschaltet.
Alle Fehler der Regierung setzt er auseinander logisch. Immer feuriger die Rede, war zuletzt wild demagogisch.
Musik.
mal versunken in schwarze Gedanken, mal aufgedreht und exaltiert. Der dichtende Zensurbeamte ist schwierig im Umgang. So läuft die Wohngemeinschaft Schubert-Meyerhofer, wie so oft Künstler-WGs, keineswegs reibungslos.
Schuberts frohe, gemütliche Sinnlichkeit und mein in sich geschlossenes Wesen traten immer schärfer hervor. Wir hatten oft Anlass, uns mit entsprechenden Namen zu bezeichnen, als spielten wir bestimmte Rollen.
Es ist wohl etwas dran an der Anekdote, die von einem Lieblingsspiel der beiden berichtet. Dabei droht Meyerhofer seinem Freund mit gezücktem Stock, als wolle er ihn aufspießen.
»Was hält mich denn ab, du glorner Racker?«
Woraufhin Schubert mit komischer Verzweiflung ruft.
»Waldl, Waldl, wilder Verfasser!«
Was auch immer in der Wipplinger Straße vor sich geht, der wilde Verfasser verfasst die schönsten Gedichte. Bald von abgründiger Melancholie, bald voller Licht, Wärme und Liebe, inspirieren sie Schubert zu so vielen bedeutenden Liedern wie bisher nur Goethe. Künstlerisch ist die Beziehung eine Symbiose.
Ich dichtete. Er komponierte, was ich dichtete und wovon vieles seine Melodien, Entstehung und Verbreitung verdankte.
Lieber Meyerhofer, wenn es dir so gut geht wie mir, so bist du recht gesund. Ich befinde mich gegenwärtig in Linz, war bei den Spauns, traf Kenner, Kreil und den Ottenwald. In Steyr habe ich mich sehr gut unterhalten und werde es noch. Die Gegend ist himmlisch. Auch bei Linz ist es sehr schön.
Den Sommer 1819 verbringt Schubert in Oberösterreich. Hier kommen die meisten seiner Freunde her, auch sein großer Interpret und Förderer Michael Vogel, der ihn auf diese Reise mitgenommen hat. Endlich einmal raus aus dem engen Zimmer und dem stickigen Wien. Seinem Bruder schreibt er aus Steyr:
»In dem Hause, wo ich wohne, befinden sich 8 Mädchen, beinahe alle hübsch. Du siehst, dass man zu tun hat. Die Tochter des Herrn von Koller, bei dem ich und Vogel täglich speisen, ist sehr hübsch, spielt brav Klavier und wird verschiedene meiner Lieder singen.«
So findet Schuberts Musik ihren Weg aus Wien. Wo er und Vogel zu Gast sind, wird musiziert. Es ist eine Art Privattournee durch die Salons der besseren Kreise. Silvester Paumgartner, ein reicher Linzer Beamter und Hobbycellist, hat sogar ein Kammermusikzimmer, eine Notenbibliothek und eine Instrumentensammlung. Schubert soll ihm etwas für Klavier und die ganze Familie der Streichinstrumente maßschneidern. Und Paumgartners Lieblingslied soll auch hinein. Das Klavierquintett gelingt scheinbar mühelos. Leicht und eingängig im Tonfall, einfallsreich und gediegen in der Komposition. Das scheint das Klischee zu bestätigen, dass die Musik einfach so aus Schubert heraussprudelt.
Mozart und Haydn, die ich auch kannte, waren Menschen, die beinahe keinerlei Art von Geistesbildung von wissenschaftlicher oder höherer Richtung zeigten. Auf Schubert passte genau dasselbe. Er brachte das Schöne, das Ergreifende, fast unbewusst hervor.
Die Schriftstellerin Caroline Pichler, die Schubert gern in ihren Salon einlädt, kann es gar nicht besser wissen. Denn Schubert vertraut seine höheren Gedanken allenfalls seinem Tagebuch an und nur seinen Freunden öffnet er sich manchmal. Anton Ottenwald hat das Glück, das zu erleben.
Wie er von der Kunst sprach, von der Poesie, vom Verhältnis des Ideals zum Leben und dergleichen. Ich musste immer mehr erstaunen über diesen Geist, dem man nachsagte, seine Kunstleistung sei so unbewusst. Blicke einer nicht bloß angeeigneten Weltansicht waren das.
Schubert beschäftigt sich nun mit der Gedankenwelt der Romantik. Er vertont Gedichte von Friedrich Schlegel und Novalis und über seine Freunde erfährt er auch von der Philosophie des deutschen Idealismus. Zum Beispiel begeistert sich Franz von Bruchmann für Schelling. Der ist in Österreich verboten und seine Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit lassen auch ahnen, warum.
Schelling also ist es, den du mit 1000 Augen besehen, dessen Ton du mit 1000 Ohren hören und dessen ganzes Wesen du dir auf ewig einprägen musst.
Der Begriff einer Absolutheit oder Göttlichkeit ist der Mittelbegriff der ganzen Philosophie. So wenig widerspricht sich Immanenz in Gott und Freiheit, dass gerade nur das Freie in Gott ist, das Unfreie notwendig außer Gott.
Um Schelling im Originalton zu hören, pilgert Bruchmann sogar an die Uni Erlangen, obwohl der Besuch deutscher Universitäten auch verboten ist. Deshalb interessiert sich später die Polizei für Bruchmann. Schubert huldigt der romantischen Philosophie mit einem Gedicht. Der Geist der Welt lautet der Titel. Es ist eine Abrechnung mit jenen unromantischen Verstandesmenschen, die die Welt in Zahlen und Figuren zu erfassen glauben.
»Lasst sie mir in diesem Wahn«, spricht der Geist der Welt. »Lasst sie rennen, jagen nur, hin nach einem fernen Ziel, glauben viel, beweisen viel auf der dunklen Spur. Nichts ist wahr von alledem, doch ist's kein Verlust. Menschlich ist ihr Weltsystem, göttlich bin ich's mir bewusst.«
Wenige wissen, das Geheimnis der Liebe, fühlen Unersättlichkeit und ewigen Durst, fühlen Unersättlichkeit und ewigen Durst.
Neben Attentaten gibt es noch andere Waffen, mit denen man sich gegen Unterdrückung wehren kann. Lieder, Poesie oder auch schieren Nonsens. Diesem hatte sich die kurzlebige Unsinnsgesellschaft verschrieben, in der auch Schubert verkehrte. Unter Decknamen wie Schnauze, Klecks, Galimathias Hirngespinst und Nina Wutzel arbeiteten Dichter, Maler und Theaterleute am Archiv des menschlichen Unsinns. Darin befindet sich etwa ein Märchen, in dem Schubert als Frosch und Schober als Karpfen auftreten. Letzterer singt »Ich bin liederlich, du bist liederlich«. Naja. Oder ein Bericht über die neuesten Regierungsmaßnahmen.
Da auch durch die Flüsse die größten polizeilichen Unordnungen und Verheerungen verübt worden sind, befand unsere Regierung für nötig, diesem Unwesen ein Ende zu machen. Demzufolge ward allen Bergen und Flüssen strengstens befohlen, aufrührerische Zusammenkünfte künftig zu meiden. Ein übergetretener Fluss war zugleich nach verübter Tat in Haft genommen. Der herabstürzende Gletscher, der mit ihm gemeinsame Sache gemacht hatte, wurde des Landes verwiesen.
Leicht kann man sich lustig machen. Aber die Schwere des Seins schafft auch die Unsinnsgesellschaft nicht aus der Welt. Und Schubert hat es beruflich sehr schwer. Als Komponist ist er fast nur im privaten Raum existent. Was hilft es, wenn seine Lieder dort Anklang finden? Ihm ist auch klar, dass er mit seinen Symphonien im klassischen Format nicht weiterkommt. Er braucht, wie Beethoven, ein neues, zwingendes Konzept, das zu seiner Art von Musik passt. Er braucht den wirklich großen Wurf. Mit einer monumentalen Einleitung holt er weit aus. Kühne Harmoniefolgen bahnen sich den Weg. Untergründige Spannung baut sich auf. Ein tiefer Raum öffnet sich. Da könnte etwas Neues entstehen. Was die geheimnisvolle Einleitung ans Licht bringt, ist eine überraschend entspannte Musik. Kein treibender Impuls, kein Ansatz zu motivischer Arbeit. Eine Idylle aus lieblichen Melodien blüht auf und nicht einmal einen Gegensatz bilden die Themen. Alles fließt. Hier bricht Schubert ab. Die so groß aufgemachte Symphonie bleibt in der Exposition stecken. Immerhin hebt er den im Mai 1818 geschriebenen Entwurf auf, so dass man ihn später instrumentieren kann. Ist er mit diesem Verlauf unzufrieden? Glaubt er, das Versprechen der Einleitung nicht einlösen zu können? Oder hat er einfach keine Lust mehr? Überhaupt gerät sein unbeschwertes, rasantes Schaffen ins Stocken. In verschiedenen Stadien abgebrochene Entwürfe häufen sich. Es betrifft vor allem Klaviersonaten und Symphonien, also von Beethoven geprägte Gattungen. Vor vielen Jahren schon hatte Schubert zu seinem Freund Spaun gesagt:
»Heimlich im Stillen hoffe ich wohl selbst, etwas aus mir machen zu können. Aber wer vermag nach Beethoven etwas zu machen?«
Anfang des Jahres 1820 arbeitet Schubert an einem sonderbaren Werk.
Lazarus oder die Feier der Auferstehung.
Das Werk schildert die letzten Stunden des kranken Lazarus, seinen Tod und seine wundersame Erweckung durch Jesus Christus. Ein biblischer Stoff also. Aber schon an den ersten Klängen spürt man, dass Schubert kein normales Oratorium im Auge hat.
Die Szene ist ein Garten vor einem ländlichen Hause. Maria und Martha, Lazarus Schwestern, führen den kranken Bruder aus dem Haus unter einen schattigen Palmbaum und lehnen ihn sanft auf den blumigen Rasen.
Feinfühlig und filigran zeichnet Schubert die Geschichte nach, den Prozess des Sterbens, die Anteilnahme der Geschwister und Freunde, die Trauer und die Suche nach Trost. Das ist ein Stoff nach seinem Geschmack. Und so gelingt ihm ein berührendes Seelendrama. Und er zeigt, was ihm mit einem inspirierenden Libretto in der Oper möglich wäre. Doch plötzlich stellt er die Arbeit ein. Warum? Vielleicht war der Lazarus für die Eröffnung einer protestantisch-theologischen Lehranstalt bestimmt, doch das soll nicht an die große Glocke gehängt werden, Wien ist schließlich katholisch. Die Eröffnungsfeier wird abgesagt, die Auferstehung bleibt aus. Und auch dieses Werk ein Fragment. Kurz darauf, im März 1820, bahnt sich ein ganz anderes Drama an. Der Protagonist heißt Johann Chrysostomus Senn. Schubert kennt ihn aus seiner Schulzeit. Schon im Konvikt fiel Senns brillanter Intellekt auf und seine aufmüpfige Art. Aus seiner Feder stammt ein Kommentar zu Hegels Phänomenologie des Geistes sowie ein berühmtes Kampflied über den Tiroler Volksaufstand.
Adler, Tiroler Adler, warum bist du so rot? Vom roten Sonnenscheine, vom roten Feuerweine, vom Feindesblute rot. Darum bin ich so rot.
Im Freundeskreis ist man sich über Senns besondere Ausstrahlung einig.
Ein herrlicher, warmfühlender Jüngling, von gedrungener Stärke. Ein starrköpfiger Philosoph, freimütig, heftig, ein Hasser äußerlichen Zwanges.
Senn wird in illegalen Studentenverbindungen aktiv. Er fordert Freiheit, die Abschaffung der Monarchie, ja eine völlig neue Welt ohne engstirnige Moral und ohne Christentum.
Beide haben sich überlebt. An die Stelle der Moral tritt die Totalitätsphilosophie, an die Stelle des Christentums ein neues Heidentum. Ein großer Pantheismus wird wieder Weltreligion.
Ich kenne nichts Herberes unter der Sonne als euch.
Auch Prometheus, wie ihn sich der junge Goethe gedacht hat, begehrt auf. Johann Senn identifiziert sich mit dem mythischen Titanen und Schubert widmet Prometheus eins seiner erstaunlichsten Lieder. Es ist ein dramatischer Monolog, eine Art Sprechgesang, wie es ihn noch nicht gegeben hat. Hier spricht ein zorniger Halbgott, der den Menschen nach seinem Bilde erschafft, um dem Göttervater zu trotzen. Im März 1820 treffen sich Schubert, Bruchmann und ein paar andere Freunde bei Senn. Plötzlich klopft es heftig an die Türe. Aufmachen, Polizei! Die Polizei ist einer Burschenschaft auf der Spur, die sich angeblich auf Karl Ludwig Sand beruft. Senn ist verdächtig. Die Beamten durchstöbern und beschlagnahmen seine Schriften. Polizeioberkommissär Leopold von Ferstl erstattet Bericht.
Rapport über das störrische und insultante Benehmen, das der in dem burschenschaftlichen Studentenverein mitbefangene Johann Senn bei der Schriftenvisitation an den Tag legte und wobei er sich unter anderem der Ausdrücke bediente, er habe sich um die Polizei nicht zu bekümmern, denn die Regierung sei zu dumm, um in seine Geheimnisse eindringen zu können. Dabei sollen seine Freunde, der Schulgehilfe Schubert, dann die hinzugekommenen Studenten im gleichen Tone eingestimmt haben und gegen den amtshandelnden Beamten mit Beschimpfungen losgezogen sein.
An Johann Senn wird ein Exempel statuiert. Er verschwindet in den dunklen, feuchten Kellern des K&K-Polizeihauses. Untersuchungshaft. Nach einem Jahr wird er in seine Heimat Tirol abgeschoben, wo ihn ein trauriges Leben erwartet. Schubert kommt mit dem Schrecken davon. Vielleicht, weil er kein Student ist. Aber auch in seinem Metier kann man der Polizei begegnen. Auf einer Party des bekannten Schauspielers Heinrich Anschütz spielt er zum Tanz auf, bis wieder ein Kommissar anklopft. Tanzvergnügen in der Fastenzeit sind verboten.
Als ich mit der Hiobsbotschaft in den Salon trat und die Polizei nannte, stob alles in parodierendem Schrecken auseinander. Schubert aber meinte,
das tun's mir zum Fleiß, weil's wissen, dass ich gar so gern Tanzmusik mache.